Ja, herzlich willkommen. Hier ist Alexander van der Meij, Geschäftsführer der Helix. Und ich darf euch jetzt bei der dritten Aufnahme heute den Herrn Prüfzentrumsleiter wieder begrüßen. Wir kümmern uns um ein ganz besonderes Thema. Wie schon in der vorigen Folge geht es jetzt in Teil 2 um das Thema der Vollkostenkalkulation. Und heute wollen wir nochmal die 11 Mythen der Vollkostenkalkulation in der klinischen Prüfung genauer beleuchten. Und Herr Prüfzentrumsleiter ist heute wieder da und er freut sich, die, ich will nicht sagen Geheimnisse, aber sagen wir mal mit den Mythen der Vollkostenkalkulation in der klinischen Prüfung aufzuräumen. Hallo.
Sehr gut, hallo.
Ja, vielen Dank, dass Sie wieder die Zeit genommen haben, um bei diesem ganz wichtigen Thema uns und vor allem unseren Zuhörern zu helfen, die häufig alleine die Vollkostenkalkulation durchführen müssen. Und ja, ich wäre froh, wenn Sie sich nochmal kurz vorstellen können und dann nochmal einleitend sagen, wo aus Ihrer Sicht viele Fehler passieren und welche Punkte man beachten sollte. Und ich hake dann gerne mal nach.
Ja, okay, das ist gut so. Ja, der Hintergrund sind viele Jahre in der klinischen Forschung auf allen möglichen Ebenen und in diesem Kontext natürlich immer in dem Zusammenhang der Frage, wie sind Verträge gestaltet, welche Leistungen und Gegenleistungen werden vereinbart und um das zu tun, muss man natürlich wissen, wie die Leistungen berechnet werden. Und ich glaube, da sind wir schon mitten im Thema. Meine Beobachtung ist, dass das in vielen Aspekten sowohl auf der Prüfzentrumsseite vernachlässigt wird, wofür ich Verständnis habe, weil es ist eine sehr administrative Arbeit, die hat jetzt mit dem eigentlich klinischen Aspekt einer Studie nichts zu tun. Und auf der anderen Seite sind es häufig Sponsoren, die im Prinzip das gleiche Problem haben, die gewisse Schemata erarbeitet haben und die häufig natürlich auch aus einem anderen Hintergrund kommen, insbesondere aus einem anderen Land möglicherweise, aus einer anderen Kultur und damit sozusagen ihre Schemata auf Dinge anwenden hier im Inland. Und das passt natürlich nicht. Unbedingt.
Da haben Sie bestimmt ein, zwei tolle Anekdoten für uns, die Sie unglaublich gerne preisgeben wollen. Und natürlich ohne den Namen zu nennen des Sponsors, aber da können Sie mit Sicherheit ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was da so häufig
ist. Bei den Sponsoren sieht man immer wieder einen Punkt, der auch zentrumsseitig häufig vernachlässigt wird. Das ist die Haftung und dass die Sponsoren dann sozusagen präemptiv die ganzen Kosten, die möglicherweise im Kontext einer Haftung oder der Durchsetzung einer Haftung anfallen, sozusagen direkt dem Prüfzentrum anlasten. Ja. Auf der Prüfzentrumsseite ist es häufig die Tatsache, dass man eigene Kosten nicht kennt und es geht dann bis zu Berechnungen, wenn man dann nachfragt, ob man Preise kennt oder Kosten kennt für die eigene Arbeit oder Arbeitselemente, das dann anhand des Nettogehalts einer Person aus dem Prüfzentrum der Stundensatz errechnet wird. Das geht natürlich in jedem Fall ökonomisch schief.
Ja, das ist so. Das kann ich mir gut vorstellen. Wir haben ja letztes Mal sehr genau über diese Themen gekämpft oder beziehungsweise sehr deutlich herausgearbeitet. Aber gibt es aus Ihrer Sicht, macht es einen Unterschied, wenn man mit amerikanischen Sponsoren spricht? Ich kann mich daran erinnern, dass ich die Kalkulation, die ich gesehen habe in den USA, dass die bedeutend höher für ähnliche Leistungen sind als hier in Deutschland. Aber vielleicht haben Sie da auch ein anderes Bild.
Nein, dem würde ich grundsätzlich stattgeben, dass hier die Kostenebenen anders sind oder dass es wahrscheinlich in den USA anders wahrgenommen wird und die Zentren ganz anders ihre Leistungen analysieren anhand der Dokumente, die sie bekommen für eine Studie und damit auch wahrscheinlich näher an der Realität abrechnen, als es bei uns der Fall ist. Weil bei uns ganz häufig niemand wirklich zuständig ist. Ja. Auch die kaufmännische Leitung des Klinikums fühlt sich zunächst mal dafür nicht zuständig.
Ja, das deckt sich mit dem Bild, was ich auch bekommen habe. Aber gut, lassen Sie uns gemeinsam in die Tiefe einsteigen. Wir sehen ja immer wieder besondere Mythen im Sinne von, jetzt können wir mal die ganz einfachen mal eben vom Tisch räumen. Der Sponsor bietet eine GOE-Vergütung an. Da würden Sie sagen?
Da würde ich sagen, nein. Warum? Dazu muss man natürlich wissen, was GOE ist. GOE ist im Prinzip der Rechnungssatz für die niedergelassenen Ärzte, mit denen Sie insbesondere im Bereich Privatpatienten abrechnen. Und das ist letzten Endes ein Satz, der auf Tätigkeiten in der Praxis zugeschnitten ist, der häufig einfache Tätigkeiten natürlich berücksichtigt. Und diesen Satz kann man variierend, wird auch von Ärzten entsprechend variiert. Der passt aber natürlich nicht auf die komplexeren Arbeiten in einer klinischen Prüfung, wo ich möglicherweise für ganz bestimmte Tätigkeiten mehr Zeit brauche, eine längere Bearbeitungsdauer habe, seien es nun Proben, die man abnimmt, sei es EKGs, die man ableitet. Manche Studien leiten dann dreimal das EKG ab mit einem bestimmten Gerät, das der Sponsor liefert und nicht mit dem Standardgerät, das ohnehin da ist. Und das sind alles einfach andere Kostengerüste. Insofern ist GOE völlig ungeeignet.
Also kann man da nochmal festhalten, GOE ist vor allem ein Arzt-Patienten-Verhältnis und das ist hier ja überhaupt nicht gegeben.
Ja, es ist einfach nicht passend. Es ist ein Kostengerüst für Leistungen und die Leistungen werden vor allem im ambulanten Bereich dann in Praxen oder auch dann entsprechend in Kliniken geleistet und das passt nicht.
Jetzt darf ich Sie aber trotzdem nochmal herausfordern in dieser Ebene. Jetzt haben wir eine Visitenleistung und in dieser Visitenleistung ist auch, ich sage jetzt mal was, ein EKG. Bei der GOE kennt man das, dann wird normalerweise das EKG gesondert berechnet.
Ja.
Das würde man hier in diesem Fall nicht tun, sondern man würde die Zeit rechnen plus das Gerät oder wie würden Sie das dann da machen? Nehmen wir es jetzt mal ganz.
Je nachdem, wie weit man das differenziert, ja, würde ich sagen, es kommt auf die Zeit an, die ich brauche, dieses EKG durchzuführen, abzuspeichern, abzulegen. Mhm. Möglicherweise muss man zusätzlich noch einen Ausdruck machen. Das ist das eine und das andere ist einfach die Frage, das ist aber eine grundsätzliche Frage, wie man mit dem Kostengerüst umgeht, ob man Geräte, Sachbedarf, Raumkosten, ob man die auf die Stundensätze mit einbaut oder ob man sie sozusagen daneben stellt und sagt, ein Studien-EKG kostet so und so viel plus den entsprechenden Zeitaufwand einer entsprechend qualifizierten Person.
Wir wollen es aber für unsere Freunde ganz, ganz konkret haben. Also nehmen wir das mal, bleiben wir beim EKG-Beispiel. Wir nehmen es an, wir brauchen da eine Stunde für, ich sage jetzt mal was. Und dann würden wir sagen, für das Gerät haben wir eigentlich grundsätzlich den Overhead.
Ja.
Und der kommt ja über den Stundensatz drüber und damit ist das Gerät abgegolten.
Ja, aber dann muss ich natürlich den Overhead kennen. Das ist genau das, was ich eigentlich gerade gemeint habe, dass man letzten Endes die Kosten kennen muss und dann muss ich die Kosten für ein EKG kennen, ja.
Jetzt werden Sie bestimmt lachen.
Ja.
Ich war auf Delegationsreise in Bulgarien.
Ja.
Und wie Sie wissen, ist Bulgarien ein sehr großer Studienstandort.
Ja.
Und was haben man mir gesagt, wie sie die Kalkulations machen? Da hat man mir gesagt, ja, wir rechnen die Privatpatiententarif äquivalent GOE, aber dann den bulgarischen.
Mhm.
Und dann rechnen noch 30% Overhead drauf und da haben wir den Preis. Also habe ich gesagt in meiner Naivität, das sind doch zwei unterschiedliche Sachen, wenn ich einen Patienten kurz berate oder beziehungsweise behandle. Und eine klinische Prüfung mit dem durchführt, mit den ganzen zusätzlichen Eingaben in den unterschiedlichen ECRF-Systemen und Co. Und da hat sie mir gesagt, ja, das sieht sie auch so. Aber die Sponsoren hätten ihr gesagt, wenn sie das verhandeln möchte, wäre sie zu teuer und deswegen geht das nicht. Und das wäre gegen das Fair-Market-Value-Prinzip.
Also Fair-Market-Value-Prinzip ist für mich natürlich immer, dass ich eine ausgewogene Gegenleistung bekomme, die meinen Kosten entspricht. Ja. Was ich mir natürlich selbst überlegen muss, ist, ob die Kosten, die ich verursache, gerechtfertigt sind, ob ich nicht möglicherweise irgendwo mir überlegen muss, wie ich meine Prozeduren gestalte und ob da nicht eventuell Kosten auch zu senken sind durch Maßnahmen, organisatorische Maßnahmen.
Oh, das ist ein spannendes Thema, da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Aber
und das ist natürlich die andere Seite, ja. Man kann nicht behaupten, also die Kosten sind so, sondern wie in jeder Firma, das ist bei der Autoproduktion oder so, genau das Gleiche. Ich muss mir immer überlegen, wo stehe ich, welchen Aufwand betreibe ich, ist der Aufwand gerechtfertigt, gibt es Vereinfachungen?
Ja, und wie können wir die Kosten drücken? Eine sehr spannende Diskussion, da sollten wir unbedingt nochmal drüber sprechen. Wenn ich mir das angucke, aber jetzt schweife ich vom Thema ab, wir waren vor zwei Wochen gab es den Bundeskongress des Bundesverband des nichtärztlichen Studienpersonals.
Ja.
Und da habe ich in die Runde gefragt, natürlich ist das ein Meinungsbild von 200 Leuten oder 250 Leuten, die da waren. Wie viele denn gerade Digitalisierungsprozesse laufen haben?
Ja.
Wie viele Hände glauben Sie, das hochgehen?
Wenige. Also vor allem, was den Studien anbetrifft, Studienumfang anbetrifft.
Keine fünf.
Ja, das glaube ich.
Und dass sich niemand mit dem Thema beschäftigt, wie können wir unsere Kosten im Prüfzentrum reduzieren, um ganz wieder wettbewerbsfähig zu sein. Das finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Denn wir gucken uns das Thema Vollkostenkalkulation an. Wie können wir immer mehr von der Pharmaindustrie bekommen? Aber wie gesagt, ich habe gerade Bulgarien erwähnt. Mhm. Man könnte auch sagen, man preist da, weil es keine Strukturen gibt wie hier in Deutschland, ist man da anders gepreist. Aber das sorgt dafür, dass unsere Wettbewerbsfähigkeit in der EU ein erhöhtes Problem aufweist.
Richtig. Die große Frage ist natürlich, jetzt bei diesem Beispiel in Bulgarien, kommen die mit diesen monetären Gegenleistungen zurecht?
Nein, eigentlich nicht.
Wissen sie das? Ja?
Nein, aber
und dann muss ich natürlich sagen, das ist wieder, sind wir wieder beim Autobau oder sonst irgendwo, dann brauche ich die Übung nicht zu machen.
Ja, gut, das hat da nochmal im Krankensystem nochmal eine andere Bewandtnis, weil da nicht jeder krankenversichert ist und deswegen kriegt man durch die klinische Studie kriegt man nochmal eine ärztliche Versorgung.
Richtig. Aber auch das wäre einzupreisen und zu bewerten. Ich kann das ja auch mit dem ideellen Wert.
Ja, ich bin
bei der
Ihnen,
Bilanzierung von Firmen wird ja auch das Know-how, die Qualität der Mitarbeiter und was weiß ich, alles mit irgendeinem Bilanzwert hinterlegt. Ja. Das kann man natürlich da auch machen. Ja. Das schließt es nicht aus. Das ist der wissenschaftliche Mehrwert. Die Frage ist, was ist er mir wert? Ja,
ja, okay. Wie gesagt, also da gab es keine Strukturen, aber es gab auch keine Strukturen, um sich da auszutauschen. Und der Satz, der da sehr, sehr spannend war, ist, dass man halt auch da als zu teuer empfunden wird, wenn man versucht, da was zu verhandeln. Dann war ich diese Woche in der Schweiz.
Ja.
Da hat man natürlich ganz andere Sätze.
Richtig.
Aber auch da ist man bereit, diesen zu zahlen, wenn die Qualität und Rekrutierung stimmt.
Ja, ganz exakt. Und das wäre eben der Punkt, an dem ein Prüfzentrum an sich arbeiten muss, kann es sich so gut qualifizieren, sprich durch die Anzahl der Teilnehmer, die ich rekrutiere, durch die Qualität dessen, was ich abliefere, durch die Geschwindigkeit, mit der ich das abliefere, dass ich dann auch in der Lage bin zu verhandeln. Ja, das ist ja die andere Seite.
Da habe ich jetzt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich die Woche auch noch ein sehr spannendes Gespräch mit Kliniken gespürt. Und sie sagte, ja, sie machen sehr viele Studien, aber sie liefern nur sehr wenige Patienten ein.
Das ist genau das Problem. Man nimmt alles an, was kommt, weil es interessant ist. Ist nachvollziehbar, wissenschaftlich ist es interessant, aber man denkt nicht darüber nach, dass man limitierte Kapazitäten hat, limitierte Patientenzahlen, die man tatsächlich eingliedern kann und ob dann für diesen Aufwand, den man betreiben muss, um die wenigen Patienten durch eine Studie zu schleusen, ob das gerechtfertigt ist. Umgekehrt, ich kenne Praxen, die sich spezialisiert haben, die haben vielleicht 2 oder 3 Erkrankungen, mit denen sie sich an Studien beteiligen und viele Patienten liefern, die können damit offensichtlich ganz gut umgehen.
Mhm. Ja,
und sind dann auch in der Lage, Preise zu setzen.
Jetzt ist die Frage, die mich umtreibt, gibt es zu wenig Steuerung in den Prüfzentren? Woran liegt es? Ich meine, wir reden ja jetzt eigentlich in das Thema der Vollkostenkalkulation, welche Mythen wir haben, aber das ist natürlich ein berechtigtes Interesse, dass man auch sagt, wie kann ich als Prüfzentrum auch ökonomisch arbeiten? Wie kann ich meine Prozesse effizient gestalten?
Da liegt es meistens daran, dass es niemanden wirklich interessiert. Und die sind alle, also diejenigen, die daran beteiligt sind, sind häufig auf das Umsetzen, auf das Machen konditioniert. Und das ist das Studienassistenzpersonal und die ärztliche Ebene ist eher im Hintergrund dabei als in der direkten Umsetzung. Und damit fallen solche Fragestellungen einfach durch.
Sie sind glaube ich, über 30 Jahre in der klinischen Prüfung aktiv und haben so ziemlich wahrscheinlich alles gesehen. Kann man hier von einer Strukturschwäche sprechen in Deutschland, dass das nicht, oder ist das in den anderen Ländern besser geregelt?
Das hängt davon ab, wo man hingeht, aber ich würde schon sagen, das ist bei uns eine gewisse Strukturschwäche. Ja? Und einfach auch die Frage des Interesses und der Verantwortung. Das sind ja Gebiete, wo ganz viele Dinge zusammenlaufen, wo viele Verantwortungen zusammenlaufen. Das ist medizinisch, das ist organisatorisch, aber daneben muss es eine kaufmännische Verantwortung geben. Und es muss jemand überlegen, ob das zusammenpasst, damit er wenigstens zu einer schwarzen Null kommt bei dem Ganzen.
Ich erlebe es gerade komplett anders. Also ich glaube, das sprengen wir jetzt hier das Thema. Ich habe jetzt die Woche mit einer Studienkoordinatorin gesprochen.
Ja.
Die rief mich an, die hat sich für Digitalisierung eingesetzt.
Ja.
Die haben eine Referenzzeit von uns gesprochen. Der ärztliche Direktor war dabei und der ärztliche Direktor wollte von ihr einen kompletten Businessplan haben, wie sich die Digitalisierung rechnet. Und die stand vor mir und sagte, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Ja, natürlich. Das ist genau der Punkt.
Und das war vor allem darauf gerichtet, eigentlich die Digitalisierung zu verhindern.
Das kann man sich durchaus vorstellen, ja. Dann war das Gremium nicht entsprechend besetzt. Da hätte irgendjemand aus dem kaufmännischen Umfeld dieser Institution eigentlich dabei sein müssen.
Ja, gut. Gehen wir nochmal rein. Wir wollten ja vor allem mit den Mythen der Vollkostenkalkulation haben.
Ja.
Dann ist es halt jedenfalls auch wichtig, dass die Prüfzentrumleitung sich absolut damit beschäftigt, wie sie effizienter arbeiten kann.
Ja.
Und das sollte auch eins der Themen sein, die man in der Vollkostenkalkulation betrachtet. Denn man natürlich auch, wie wir es im letzten Podcast ja auch besprochen hatten, muss man auskömmlich kalkulieren, damit man auch wieder investieren kann in das Prüfzahn.
Das ist genau der Punkt, ja.
Genau, weil wir haben ja gerade vorhin erwähnt, ohne weitere Investitionen sacken wir ab in Qualität und gehen wir durch die administrativen Prozesse, gehen wir quasi unter.
Ja, man kann sich dann wunderbar nur noch mit organisatorischem beschäftigen. Ja, einfach irgendwelche Papiertabellen hin und her schieben.
Drohen wir so aus Ihrer Sicht den wirtschaftlichen Anschluss in der Spitzenmedizin zu verpassen?
Spätestens in dem Moment, wo das nicht mehr subventioniert wird durch andere Bereiche in einer großen Organisation. Häufig wird es ja nicht bemerkt. Ja, das sind große Kliniken, da wird irgendwelches Personal auch für diese Tätigkeit eingesetzt und es wird aber nicht so genau nachgeschaut, welche Ressourcen das kostet. Und solange das nicht auffällt und das Ganze dann noch nach außen hin balanciert ist, man beteiligt sich an Studien, kann das natürlich durchaus sein, dass das nicht auffällt und damit keine sichtbare Verschlechterung zumindest macht.
Ich werde dazu noch was sagen. Ja. Ich war jetzt hier bei dem Kongress und da kamen erstmalig Leute auf mich zu, die sagten, wir machen unheimlich viel, aber die Zahlen passen nicht, es drohen Stellen abgebaut zu werden.
Die Personen sind in einem Art Hamsterrad, ja, müssen diese ganze Organisation betreiben, wie wir vorher schon gesagt haben, ganz häufig nach wie vor auf Papier. Und gleichzeitig wird nicht darauf geachtet, wie die Gegenleistung, die monetären Gegenleistungen von der anderen Seite sind.
Ja, aber
also das betrifft jetzt mehr den kommerziellen Aspekt von Studien. Man muss ganz klar auch da mit einblenden, dass es Bereiche gibt, wo Studien gefördert sind, durch wen auch immer. Das sind sicherlich nicht so viele. Da sieht es wahrscheinlich noch viel schlechter aus.
Dann kann man die Kinderklinik nennen. Ne? Da gibt es ja die Quoten, dass man, bitte helfen Sie mir, ich dachte irgendwie 90% oder 95%
das sind ganz
der Kinder,
viele,
muss man eine Studie anbieten?
Sind eingeschlossen oder werden angeschlossen, die Studien werden angeboten und die Frage ist, wie ist das hinterfüttert mit den entsprechenden Ressourcen, egal woher sie kommen.
Da ist eine absolut eine Fehlkalkulation und das wäre auch schön, wenn die Kaufmänner sich da in den Kliniken sich auch mit einmischen. Es ist mit allem Recht, dass wir den Kindern jegliche klinische Studie gönnen, kann man die Frage aufwerfen, ob das jeweilige Klinikum diese Kosten tragen muss aus der Versorgung oder ob das nicht auch anders finanziert werden kann oder sollte.
Ja, völlig richtig.
Für die Bewertung, das sind andere zuständig, aber es ist, was hat man mir erzählt, wenn man einen kompletten Patientenfragebogen hat, inklusive alles, also einen kompletten Patienten in dieser klinischen Studie, kriegt man 500 Euro.
Ja.
Ja, es ist also bei weitem weder kostendeckend, also selbst diese 500 Euro, wenn man sich überlegt, welche Dokumentationspflichten, diese Rechnung zu erstellen, kann man sich schon fragen, ob man das nicht lieber sein lässt, weil der Aufwand höher ist als diese 500 Euro.
Das ist immer mein Punkt. Also man muss sich, jeder Kaufmann würde sich überlegen, ob er die Anstrengung unternimmt, um hinterher dann letzten Endes im Minus zu landen. Ja, ja. Und man sieht es auch, wenn man Aufwendungen sieht, der Prüfzentren für die Weiterqualifizierung von ihren Mitarbeitern. Da wird häufig nur das Minimum dessen getan, was gerade so sein muss. Ja.
Eigentlich.
Also Prüfarztkurse, diese Standardkurse, die nicht so wahnsinnig viel weiterhelfen. Das ist eine kurze Einführung. Es gibt Studienassistenzkoordinatorenkurse, die ebenfalls relativ kurz gefasst das Wichtigste sozusagen benennen, anbieten. Aber zu einer Vertiefung, zu einer Wiederholung, zu einer Weiterschulung, wenn sich das Umfeld verändert, kommt es praktisch nicht. Ja.
Kommen wir wieder zu dem, was wir gerade gesagt haben. Das heißt, ein Mythos wäre, wir müssen gucken, dass in der Preiskalkulation Ausbildungs-, Weiterbildungsvergütungen inkludiert sind. Und die können Teil des Overheads sein. Das ist auch gar nicht schlimm.
Ja.
Aber wo kommt es drauf an? Qualität und Rekrutierung. Das heißt, auch das ist ein ist auch fair, dass man das mit einkalkuliert.
Völlig richtig.
Was ist, wenn der Sponsor sagt, ja, aber lieber Herr Prüfzentrumsleiter, das ist Ihre Verpflichtung als Uni oder Ihre Verpflichtung als Klinik, für die Leute zu sorgen, dass das nachher ist. Ich möchte den besten Preis im Fair Market Value haben. Was würden Sie dem entgegnen?
Das ist genau wie bei Mercedes auch. Die werden ihre Ausbildung, ihre Mitarbeiterqualifizierung sozusagen nicht außerhalb ihrer Kostenkalkulation haben und derjenige, der dann hinterher das Auto kauft, wird auch einen Teil dieser Kosten einfach mitbezahlen. Dafür bekommt er ja Qualität.
Also jetzt fordere ich Sie nochmal heraus. Jetzt sage ich aber, das ist aber nicht unsere Aufgabe, Ihre Mitarbeiter da weiterzubilden.
Das sind die Gesamtkosten des ganzen Systems.
Das muss, okay.
Ja. Also ich glaube, das kann man nicht anders betrachten als unter diesen Gesichtspunkten, weil wer sollte sowas sonst schultern? Die öffentliche Hand, die dann Studien macht für kommerzielle Sponsoren. Man könnte es gerade noch verstehen, wenn es die öffentliche Hand ist für öffentlich geförderte Studien. Da ist die Betrachtungsweise eine andere, aber ansonsten würde ich sagen, das ist genau das Gleiche. Ja.
Das finde ich ein sehr spannender Ansatz und ich kann den auch absolut vertreten. Ich weiß nur, was in der Praxis passiert, dass man halt da häufig alleingelassen wird und schlussendlich bin ich bei Ihnen, kommt es nur auf zwei Sachen an, Rekrutierung und Qualität.
Ganz genau.
Und Qualität das
ist nur mit entsprechend fortgebildetem Personal, wenn man gerade an diesem Beispiel nochmal
einhakt. Ich kann Ihnen nicht mehr zustimmen und ich bin sehr froh, dass Sie dem auch so sagen. Aber wie kriegen wir das, die Studienkoordinatoren, die vielleicht auch diesen Podcast hören, die haben halt diese Herausforderung, das auch mit einzukalkulieren. Wie würden Sie das machen? Würden Sie das im Overhead reinbringen oder würden Sie das zu jedem Stundensatz einen gewissen, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5 Minuten immer. Was sind so Methoden, die Sie da?
Also ich denke, man muss für typische Tätigkeiten, die es gibt in der Studie, und da gibt es in vielen Studien immer wieder ähnliche Tätigkeiten, dass man für die entsprechende Zeitblöcke hat, dazu den entsprechenden Kostenblock organisiert und sich dann überlegt, wie legt man andere Kosten auf diese Zeitkosten um? Ich lande wieder beim Handwerker, was macht der? Der hat einen Stundensatz. Und verrechnet dann, was weiß ich, wenn er irgendeinen Reparaturauftrag hat, rechnet er dann noch einen gewissen Zeitsatz Materialwagen oder Werkstattwagen oder so ab. So ähnlich kann man das aufsetzen und man muss nicht alles auf einmal erledigen. Das ist auch wieder immer wieder das gleiche Problem. Man muss mal irgendwo anfangen und überlegen, wie man da hinkommt. Ja.
Ich nehme das mal, das praktische Beispiel ist, man muss also die Bruttoarbeitgeberkosten nehmen, die eine Person kostet. Dann nimmt man natürlich da den Urlaub von runter oder beziehungsweise...
Ja, das ist die normale Kostenberechnung, dass man einfach berechnet, was kostet eine Stunde brutto und dann kann man die entsprechenden Auflagen machen und dann kann man im dritten Schritt sagen, wie viel Gewinn
muss man haben. Ich versuche es jetzt mal konkret zu machen. Ja, wir haben jetzt also der Bruttoarbeitgebergehalt, List, ein Betrag X und da sind de facto 12 Monate drin, aber von den 12 Monaten arbeiten wir ja de facto nur 10.
Richtig.
Ja, weil 6 Wochen Urlaub, 2 Wochen Krankheit.
2 Wochen krank und
oder Fortbildung.
5 Tage Fortbildung.
Genau. Und dann haben wir also diesen Betrag teilen wir dann unter diesen 10 Monate. Das sind dann, sagen wir mal, 200 Tage einfach mal als Beispiel. Und dann hat man mal ein Gefühl, was dann die jeweiligen Sachen, so könnte man da hinkommen.
Ganz genau, ja. Und dann kann man natürlich sagen, wie groß ist das Studienzentrum? Da hat man dann x Quadratmeter. Was kostet ein Quadratmeter?
Ja.
Kann die Kosten dann hochrechnen übers Jahr für Reparatur, Reinigung, Heizung,
was man so
Beleuchtung, was man alles so schön braucht.
Aber das kommt wiederum in Overhead rein.
Und da könnte man einen Overhead bilden. Aber der Overhead ist dann wenigstens von einem realen Kostengerüst abgeleitet. Ja, man sagt nicht einfach, ich brauche 30% oder 50% oder es gibt Leute, die sagen, sie brauchen 100%.
Ja, wir haben doch jetzt erlebt, dass Sie haben 100% gesagt.
Ja, das gibt's.
Gut, da würde ich als Industrie auch sagen, das ist etwas...
Also extrem. Ich hätte das gerne hergeleitet, ja.
Aber gut, als Kaufmann, Sie können ja nicht sagen, bitte, liebes Prüfzentrum, leite mir das alles mal her. Ich meine, ich gehe ja auch nicht zum Apotheker und sage, rechne mir mal genau vor, wie die Kosten für das Medikament entstanden sind. Ne? Da muss man irgendwo auch fair bleiben, aber bei 100% ist
aber,
das...
Also ich plädiere immer dafür, dass die Organisation selbst weiß, was für Kosten das sind, wie die entstehen. Weil nur dann kann ich auch gegensteuern.
Ja, das stimmt.
Also möglicherweise, ich habe zu viel Fläche für meine Studienräume. Dann kann ich die vielleicht verkleinern und Flächen abgeben oder Alles solche Dinge, ja.
Aber das fordert aber auch jemand, der ziemlich viel betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat.
So ist es.
Welchen Rat würden Sie die Studienkoordinatoren in der Fläche geben oder auch in den Kliniken geben?
Damit sie jemand beiziehen aus der Verwaltung. Irgendjemand muss dort betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben. Und da reichen einfache Kenntnisse dazu, dass man zunächst mal solche Aufstellungen macht, solche Überlegungen macht, wo entstehen denn überhaupt Kosten, ja. Die entstehen bei einer Studie vom Beginn, wo ich sozusagen nur in der Verhandlung bin, wo ich nur in der Überlegung bin. Und die enden ganz hinten, wenn die Archivierung dann nach 25 Jahren zu Ende ist. Ja, auch das wird häufig vergessen.
Ja, das sind die ungehobenen Schätze. Ja.
Für klinische Prüfung 25 Jahre Archivierung.
Aber wie wollen Sie die denn berechnen? Weil
ganz einfach pro Meter Regal, was kostet der im Jahr? Da rechne ich alles rein, den Raum, die Raumüberwachung, den Archivar, den ich habe und. Und das Gleiche kann ich natürlich machen, wenn ich elektronisch archiviere. Was kostet mich ein Gigabyte oder was weiß ich in der Archivierung mit Stromkosten für Kühlung, für Überwachung, für Sicherung und so weiter.
Ja. Rechnen Sie das dann pro Jahr ab oder rechnen Sie das in einem Schlag ab?
Nee, ich rate immer dazu, das gestaffelt abzurechnen, in der Hoffnung, dass der Sponsor so lange existiert, sodass man eine Preisanpassungsmöglichkeit hat.
Ja, weil das wenn ist ich ein heute, ganz wichtiger Hinweis mit der Preisindexierung.
Wenn ich heute abrechne, dann habe ich das Geld heute, ich gebe es aus und dann kommen viele, viele Jahre, wo ich die Archivierungsleistung aufrechterhalten muss.
Abgesehen davon haben wir eine automatische Steigerung, Kostensteigerung, die Sie niemals abbilden können, die niemals wissen, wie die aussieht.
Ja. Ja. Also ich empfehle immer, Nachverhandlung, eine Anpassung vorzunehmen und dann auch wieder zu wissen, wie die Kosten gestiegen sind.
Da müssen Sie uns aber nochmal helfen. Das wollen wir nochmal näher beleuchten, weil das ist, glaube ich, ein sehr unterschätzter Punkt. Das heißt, wenn ich eine vertragliche Beziehung mit einem Sponsor eingehe, dann gehe ich eigentlich im Vertrag über 25 Jahre ein.
So ist es.
Das hält länger als manche Ehe. Und wie sorge ich da?
Absolut, ja.
Und wie sorge ich dann dafür, dass ich während der Zeit dann auch diese Kosten abrechnen? Also was sind da Ihre Erfahrungen? Wie machen Sie das?
Also das eine ist Prinzip Hoffnung. Es gibt ihn in 25 Jahren noch oder es gibt eine Nachfolgefirma oder irgendjemand übernimmt dann auch die entsprechenden Kosten. Das kann man machen. Wenn man in Extremfall geht, müsste man eigentlich sich eine Bürgschaft geben lassen.
Ja, das
der Sponsor hinterlegt eine Bankbürgschaft für den Fall, dass er zahlungsunfähig ist, dass er nicht mehr existiert, dass kein Nachfolger existiert.
Und das haben Sie gemacht.
Und das kann man mindestens versuchen, mal zu diskutieren. Ja.
Hat das geklappt oder was ist da aus Ihrer Praxis die Idee?
Nein,
das
ist einfach so eine Idee.
Ja.
Man muss sich wirklich überlegen, wie man damit umgeht und auch die andere Seite konfrontieren mit dem Problem. Ja. Mhm.
Was ist, wenn die sagt, ja, dann schickt das doch in unser Lager?
Dann müsste ein entsprechender Vertrag sein, sodass der Sponsor nicht in dieses Lager reinkommt, dass der exklusive Zutritt erhalten bleibt für das Prüfzentrum. Das ist nicht trivial.
Nee, das ist überhaupt nicht trivial.
Der Sponsor hat dann keinen Zutritt zu seinen eigenen Räumen über 25 Jahre. Er hat aber die Bedingungen aufrechtzuerhalten. Also ist nicht ganz trivial. Was man machen kann, der Sponsor mietet ein externes Archiv an, ob elektronisch oder auf Papier, bezahlt das, überprüft das regelmäßig, ob GCP-Bedingungen eingehalten werden und das betroffene Zentrum lagert dort ein und hat den exklusiven Zutritt zu seinen Unterlagen.
Okay, das kommt wahrscheinlich selten vor, aber wie machen Sie es denn in der Praxis? Das heißt, Sie haben Ihren Archivar, Sie haben da die speziellen Räume für und Sie machen einfach einen Vertrag und rechnen einmal pro Jahr ab.
Und rechnet zum Beispiel einmal pro Jahr ab und verfolgt einfach, wie die Kosten steigen und behält sich in einer Vertragsklausel die Kostenanpassung vor.
Im Rahmen der Inflation plus X. Ja.
Zum Beispiel.
Ja, ich glaube, das ist der wahrscheinlich sinnvollere Weg, weil sonst ist das kaum
machbar.
Wie gesagt,
kleinere Firmen muss man sich überlegen, ich finde das nicht ehrenrührig, wenn man da eine Bürgschaft hinterlegt. Macht ein Handwerker auch. Also wenn ich das Dach neu decken lasse, dann kommt die Dachdeckerfirma, deckt das Dach und liefert, wenn es richtig läuft, gleichzeitig eine Bürgschaft für einige Jahre in die Zukunft für Schäden, die möglicherweise auftreten durch Fehler. Ja.
Ich glaube, da sind Sie weitaus schlauer als manch andere, die da unterwegs sind. Wir haben ja mittlerweile bedauerlicherweise auch mit der Herausforderung zu tun, dass manche kleinere CROs oder CROs oder auch Anbieter da...
Die verschwinden einfach.
Ja. Die verschwinden oder wenn die aufgekauft werden, ist keiner zuständig.
Richtig.
Da haben Sie mit Sicherheit auch Erfahrung mit. Was ist Ihr Learning? Was würden Sie da mit...
Da gilt im Prinzip genau das Gleiche, dass man in den Vertrag eine entsprechende Klausel reinsetzt, sodass derjenige, der übernimmt, auch diese Verpflichtungen mit übernimmt. Mhm. Es gibt in der Zwischenzeit ja die entsprechenden, sagen wir mal, Hinweise auch auf der gesetzlichen oder der Guideline-Ebene. Das müsste ich raussuchen, aber es gibt sie, wo drin steht, also bei Veränderung muss entsprechend diese Verantwortung für solche Dinge weitergegeben werden.
Ja, das ist in der Tat ein sehr schwieriges Thema und wir wollen ja hier mit dem Mythen aufräumen.
Ja.
Ich wusste, dass das Archivierungsthema nicht so einfach ist, aber da kann man ja einen kompletten Podcast anbinden.
So ist es.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, wir wollen jetzt vor allem mit den einfachen Sachen noch aufräumen. Die Startup-Fee.
Ja.
Da gibt es ja auch eine Menge Möglichkeiten, die zu gestalten. Wie sorgt man dafür, dass die gesamten Anwaltskosten, die ganzen Kosten, die man hat, um dieses Projekt zu starten, dass das fair und ausgewogen ist? Was ist da Ihr Hinweis?
Wieder der gleiche Hinweis, man sollte seine Kosten kennen. Wen brauche ich, um diesen Startup-Prozess zu machen? Wie viel Kapazität brauche ich von welcher Berufsgruppe, um abschätzen zu können, kann ich die Studie machen? Wie viel Zeit brauche ich für die Vertragsverhandlung? Welche Kapazitäten oder Kompetenzen brauche ich dazu? Und damit ergibt sich ein Kostenrahmen. Den kann man vielleicht am besten noch pauschalisieren.
Ist es eine Idee, dass man da 2-3 Blöcke hat? Ich sag mal, man hat so viele Stunden verbraucht. Man sagt dem Sponsor, es gibt bei uns 3 Blöcke. Ne? Einfach, ne, dass es schnell und einfach geht. Wie länger ihr braucht, wie mehr wir diskutieren müssen, da ist auch die Startup-Gebühr höher.
Zum Beispiel. Wäre das eine Möglichkeit, dass man sagt, die Feasibility, die kann ich in allen Details machen, dann ist sie umfangreicher, kostet mehr, wie wenn ich eine Feasibility mache, die einfach mal über die Bedingungen drüber geht, die ich habe, die ich kenne und wo ich eine Abschätzung machen kann, was ich liefern kann. Dann der nächste Punkt, Vertragsverhandlung, wobei ich da der Meinung bin, da wird viel zu viel Zeit verbraucht. Viel zu kompliziert gemacht, man muss einfache Verträge haben, man muss Standardverträge haben.
Das haben wir ja jetzt hoffentlich mit dem Mustervertragsklausel ein Stückchen besser.
Bezweifle ich, weil im Prinzip ist es einfach, man muss sich auf die wesentlichen Vertragsbestandteile konzentrieren und dann sind wir wieder bei dem Punkt, zum Beispiel der Haftung. Das ist ein Punkt, der wirklich relevant ist. Den muss ich beachten. Alles andere ist ja in der Regel mit dem Kostengerüst und mit dem Tätigkeitsgerüst dann in der Anlage schon erledigt.
Würden Sie den Hinweis auch geben, dass das Prüfzentrum sich selber gewisse KPIs gibt, also Key Performance Indicators, sagen wir mal, wir möchten in einer Vertragsverhandlung, wenn der bei uns, also von Anfrage bis Abschluss möchten wir das innerhalb von 20 Arbeitstagen, 30 Arbeitstagen.
Zum Beispiel.
Ja, einfach nur, dass man eine Idee hat und wenn der Sponsor darüber hinausgeht, dass man sagt, wenn du darüber hinausgeht, dann gelten für dich auch die anderen Tarife. Einfach oder
zum Beispiel, wenn er dafür verantwortlich ist, dass es länger dauert.
Ja, wenn man selber
umgekehrt, man könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass bei einem Prüfzentrum, das natürlich groß genug ist, dass das die entsprechende Masse hat, dass jemand für die Verträge zuständig ist und sozusagen diese ersten Schritte macht, damit auch die Kompetenz hat, solche Schritte rasch zu machen. Also man kann einen Vertrag, wenn er nicht super kompliziert ist, innerhalb von einer Woche, von 2 Wochen abschließen. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Okay, Sie wissen, was deutschlandweit so ein bisschen...
Ja, ich weiß.
Da sind wir bei 156 Tagen.
Ja, da bin ich immer weit drunter geblieben.
Und da sollten wir auch drunter bleiben, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sagen.
Und deswegen Standardisierung, interne Standardisierung. Ich brauche nicht diese Mustervertragsklauseln.
Was würden Sie denn jetzt als Guideline geben für die Prüfzentren in der Fläche? Also Sie sagen, liebe Freunde, Vollkostenkalkulation ist total gut. Ihr müsst eure eigenen Kosten kennen. Aber Freunde, es geht auch darum, wie können wir effizient arbeiten? Das ist die Herangehensweise.
Ja.
Und was wären denn da aus Ihrer Sicht gute Key Performance Indicators? Also sagen Sie mal 40 Tage, 2 Wochen, was?
Würde ich sagen, zwischen 2 und 4 Wochen sollte
so ein Vertrag da sein.
So ein Vertrag da sein, ja. Wenn er nicht extrem detailliert ist, extrem kompliziert, es kommt auch immer darauf an, was man sozusagen als Vorlage vorgelegt bekommt. Aber Verträge können nach wie vor einfach sein.
Ich glaube, da würden Sie die Sponsoren alle, und ich glaube auch das Studienpersonal wäre auch komplett dafür, dass das schneller geht. Ich glaube, niemand ist dabei, dass das so hin und her geht. Man sagte mir dann, dass es halt sehr häufig dann auch wieder die internationalen Sponsoren sind, womit das dann nicht so ganz so einfach ist. Haben Sie diese Erfahrung ebenfalls gemacht oder was ist da als Prüfzentrumsleiter, was ist da Ihre Erfahrung?
Nein, auch das kann man versuchen, einfach zu halten. Auch die sind dankbar, wenn es rasch geht.
Ja,
Die Frage ist immer, mit wem mache ich einen Vertrag? Da sind wir wieder bei einem Grundsatz. In welchem Rechtsraum mache ich einen Vertrag? Also ganz grundsätzlich kein Vertrag nach angelsächsischem Recht, sondern immer mit einem Sponsorvertreter innerhalb des EU-Raums. Auch das beschleunigt.
Ja, wir können uns hier nicht aus. Ja,
es ist zu kompliziert für die meisten Prüfzentren, wenn sie tatsächlich eine Auseinandersetzung haben und die nach angelsächsischem Recht in den USA führen müssen. Das geht
nicht. Ich würde das jedem abraten. Als deutsches Unternehmen in den USA einen Rechtsstreit auszutragen, das wird nicht gut gehen.
Und deshalb, das ist der erste Schritt zur Vereinfachung.
Ja. Gut, Sie haben doch vorhin noch was Wichtiges gesagt, da wollte ich Sie jetzt nicht unterbrechen, aber Sie sagten die Visibility. Sie sagten, die soll bezahlt werden. Jetzt sagen die Sponsoren auch zu Recht, dass das Teil der Angebotsstellung ist.
Ja.
Was ist da Ihre Meinung? Wie kann man, oder muss man da sagen, mal so machen?
Also das hängt wieder davon ab, wie kompliziert ist das Ganze, in welche Details muss ich gehen. Selbstverständlich, wenn ich eine Übersichtsvisibility mache, dann kann ich die natürlich auch so abgeben. Grundsatz ist wieder, ich muss entsprechend mich selbst organisieren, sodass ich meine Daten kenne. Ja, das sind Kosten, die auftreten, die kann ich aber auf alle Studien verteilen. Dann sind wir wieder an dem Punkt, kenne ich meine Kosten, das gehört dazu.
Was ist aus Ihrer Sicht so? Kennen die meisten Prüfzentren ihre Kosten?
Das glaube ich nicht. Ist wieder wie beim Handwerker. Ja? Auch der Handwerker macht das Angebot vorab scheinbar kostenfrei.
Aber natürlich ist das auch inklusiv.
Es ist natürlich eingepreist, ja.
Ja.
Und der weiß genau, wie viele Angebote er braucht, um einen Treffer zu landen. Und dann kann man das entsprechend umlegen.
Ja.
Vielleicht sollte man einen Handwerksmeister einstellen im Prüfzentrum. Nur mit diesen Fragestellungen.
Ja, das wäre mal was.
Einer, der rechnen kann. Es gibt auch dort welche, die nicht rechnen können.
Ja, ich sehe halt auch da, dass wir halt eine Herausforderung in der Ausbildung haben für die Studienkoordinatoren, weil dieses Thema soweit nicht vorkommt. Und die Frage ist auch, ist das gewünscht, dass das überhaupt vorkommen muss? Oder ob die Verwaltung nicht hier, sprich die kaufmännische Leitung, nochmal mit einspringen muss und sollte, um diese Kompetenz verstärken.
Ja, weil sie einfach die Kompetenzen hat. Das kann ein normaler Studienkoordinator nicht haben. Ja. Ist für medizinisch-organisatorisches zuständig.
Aber was würden Sie denn einem Studienkoordinator raten, der nicht bereit ist, diese aktuellen Zustände so hinzunehmen und um Hilfe bittet und die gegebenenfalls nicht bekommt? Was würden Sie da denn?
Es ist schwierig, da einen pauschalen Rat
zu geben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Ja.
Ich darf natürlich keinen Namen nennen, aber das habe ich diese Woche wieder mehrfach erfahren. Es gab jemand, die hat mich kontaktiert. Helle Aufregung, Prüfzentrum hat rote Zahlen. Sie versucht, sich für die Digitalisierung einzusetzen.
Ja.
Sie war nur beschäftigt, mit den klinischen Prüfungen durchzuführen.
Ja.
Sie musste jetzt am Wochenende sich hinsetzen und das gesamte Wochenende Rechnung schreiben, damit das Prüfzentrum nachher Gehälter auszahlen kann.
Also da würde ich sagen, da läuft kräftig was schief. Ja. Und als Studienkoordinator würde ich mir überlegen, ob das mein Arbeitsplatz in der Zukunft ist.
Ja, wir haben halt das Schöne, dass viele Studienkoordinatoren diesen Beruf lieben.
Ja, aber es gibt ein breites Tätigkeitsfeld. Es gibt meistens andere Studienzentren in mehr oder weniger großer Nähe, die möglicherweise dankbar sind, wenn jemand kommt, der sie verstärkt.
Ja.
Aber man muss einfach massiv auf die Verwaltung zugehen.
Ja, die sagen aber dann häufig, das ist zu schwierig, das ist zu komplex, wir haben zu viel zu tun.
Dann muss man sich von Studien verabschieden. Ganz einfach.
Ja, also, Herr Prüfzentrumleiter, das können Sie so einfach nicht sagen, denn dann ist unsere Zertifizierung in Gefahr.
Ja, genau. Und dann schließt sich der Kreis, dann ist zu überlegen, ob nicht doch die Leitung, die dafür die Verantwortung trägt, die Bedingungen verbessert.
Herr Prüfzentrumleiter, wir können das nicht machen, wir haben kein Geld.
Dann beißt sich die Katze in den Schwanz und dann muss man wieder sagen, dann geben wir es einfach auf. Ja,
ja, aber Sie haben vollkommen recht. Aber ich gebe
diese Beispiele. Und dann geht die Zertifizierung weg und dann ist die Frage, was dann los ist. Und das muss man sich alles im Rahmen dieser sehr stark verknüpften Tätigkeiten überlegen.
Und das hat alles mit der Vollkostenkalkulation zu tun. Es ist halt, hängt alles zusammen.
Ja.
Aber wir können nicht anders als das Thema angehen.
Man muss es immer wieder erwähnen, dass das ein wesentlicher Punkt ist, obwohl er nicht zu dem medizinisch-wissenschaftlichen Inhalt gehört in diesem Arbeitsfeld.
Ja.
Und aber es ist genauso wichtig. Und das ist ja auch in einer Klinik wichtig. Ja, selbstverständlich muss ich wissenschaftlich-medizinisch so gut wie möglich sein. Wenn ich aber die entsprechenden Erlöse nicht habe, dann fährt die Klinik gegen die Wand oder die Praxis gegen die Wand. Beispiele gibt es genügend.
Ja. Ja.
Und wir haben ja jetzt gerade die Diskussion über die gesetzliche Krankenversicherung, deren Beiträge kontinuierlich steigen. Das will man vermeiden. Und die Frage ist jetzt, was tut man? Ja. Also entweder kommt das Geld irgendwo anders her oder man kürzt die Leistung.
Und Sie würden auch den Prüfzentrenleiterinnen oder Leitern auch sagen oder auch den Studienkoordinator sagen, bitte setzt euch hier ein.
Ja.
Und kämpft ja für die Effizienz eures Prüfzentrums.
So ist es, so ist es. Und auch für die Wahrnehmung in den Leitungsetagen. Die sind verantwortlich für das Gesamtkonstrukt Klinik, Praxis und Studienzentrum.
Ja, genau. Also bevor wir gleich zum Ende kommen, würde ich da nochmal darauf hinweisen, welche Informationen sollte die kaufmännische Geschäftsführung bezüglich der Klinik denn haben zum Thema Prüfzentren? Also wie viele Studien laufen, wie viele Patienten da angeschlossen sind?
Die sollte im Prinzip ein internes Studienregister haben, wo genau drinsteht, welche Studie läuft, wie viele Patienten sind, das kann man beliebig ausdehnen.
Und wie viel Geld nehmen wir ein? Sind wir kostendeckend?
Geld nehmen wir ein, andere Details reinschicken. Aber es reichen zunächst mal ein paar ganz grundlegende Tatsachen über den Stand der Bearbeitung der Projekte, die gerade anliegen.
Glauben Sie, dass das der Standard hier in Deutschland ist?
Es ist sicherlich weiter verbreitet als noch einige Zeit zurück. Ja, aber es ist genau wieder wie, ich lande immer wieder bei den Handwerkern. Als Handwerker muss ich eine Übersicht haben, wie viele Angebote habe ich gemacht? Wie viele Angebote sind noch sozusagen offen? Wie viele Angebote sind im Prinzip fix und sind damit Aufträge geworden, sodass ich damit entsprechend arbeiten kann? Und dann habe ich die entsprechenden Summen darunter und mit denen kann ich dann wiederum überlegen, wo meine Organisation, mein Betrieb steht. Ja, und das Studienzentrum ist nichts anderes. Ja. Also ich glaube, wenn man das Ganze zunächst mal, auch wenn sich das despektierlich anhört, zunächst mal einfach von der handwerklichen Seite her sieht, dann gibt es ganz viele Analogien, die genauso durchgeführt werden müssen, um das, was man tut, richtig zu machen. Um das geht es letzten Endes.
Ich erlebe oft, dass die Prüfzentrumsleitung einfach, wie soll man sagen, dass man Schwierigkeiten hat, das Gehör zu finden und das Gehör nur bekommt, wenn gerade rote Zahlen sind und dann wird sehr viel Druck aufgebaut, um diese roten Zahlen abzubauen. Aber das Thema Effizienzsteigerung, Qualitätssteigerung ist ein...
Ja, aber da muss man in eine kontinuierliche Diskussion mit der Leitungsebene gehen. Und nochmal, es ist eine Führungsaufgabe, sowas umzusetzen. Ja?
Ja, das kann man nicht anders formulieren. Und wenn man das eben nicht will, dann kann man das ja auch beenden.
Muss man es beenden und auch klar zum Ausdruck bringen. Ja.
Weil es bringt niemand was.
Ja.
Denn die Sponsoren haben am allerwenigsten an Prüfzentren, die nicht rekrutieren und nicht hohe Qualität.
Ja, auch die haben natürlich als Kunden, potenzielle Kunden, einen berechtigten Anspruch an die Umsetzung ihrer Projekte. Darf man nicht verkennen.
Und da sollte man auch seine eigenen Ressourcen realistisch einsetzen.
So ist es.
Ja, gut, dann sind wir ja schon wieder beim Ende. Wir haben schon wieder ein Stückchen überzogen.
Ja.
Ich glaube, wir haben das Thema nochmal aufgerundet, nochmal mit dargelegt. Ich denke, wir konnten mit einigen Mythen aufräumen. Ob es jetzt 11 waren, bin ich mir nicht sicher. Das Thema ist aber viel zu wichtig, dass wir hier nicht weiter dran arbeiten. Und ich freue mich sehr, dass der Prüfzentrumsleiter mit Sicherheit nochmals, vielleicht auch mal zum anderen Thema zur Verfügung steht. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das Thema offen diskutieren können. Sobald wir diese Podcast live schalten, werden wir uns natürlich auch die Kommentare angucken und gucken, ob wir diese dann nochmal in einen weiteren Podcast verarbeiten können. In diesem Sinne, lieber Herr Prüfzentrumsleiter, vielen Dank, dass Sie so offen hier das Wort für die Prüfzentren ergreifen, aber auch auf die Verantwortung der Studienkoordinatoren und Prüfzentrumsleiterinnen und Leiter in der Fläche hinweisen. Lassen Sie uns gemeinsam an unseren Studienstandort arbeiten. Vielen Dank.
Da bin ich gerne mit dabei. Ich danke.